Glaubst du, dass Gott seine Kinder in diesem Leben führt und leitet? Ich glaube, kein Christ würde das leugnen. Und dennoch ist das kein so ganz einfaches Thema. Auf der einen Seite kennen wir vielleicht alle Geschichten von Leuten, die der festen Überzeugung waren, Gott habe sie in einer Entscheidung direkt geleitet. Und was hinten rauskam, war so verkehrt und war so falsch, dass man sagen kann, das war mit Sicherheit nicht die Führung Gottes. J.I. Packer, er berichtet von einer Frau, die jeden Morgen nach dem Aufwachen den Tag dem Herrn weihte. Und Gott fragte, ob sie aufstehen soll oder nicht. Und sie setzte den Fuß nicht eher aus dem Bett, als wenn sie meinte, die Stimme Gottes zu hören und der sie aufforderte, aufzustehen. Und dann ging sie zu ihrem Kleiderschrank und fragte bei jedem einzelnen Kleidungsstück, ob sie es anziehen solle oder nicht. Und wartete auf eine innere Stimme, wartete irgendwie, ob Gott sie leitet, was sie anziehen soll. An manchen Tagen trug sie dann Strümpfe, aber keine Schuhe. An anderen Schuhe, aber keine Strümpfe. Oft meinte sie, der Herr hätte ihr aufgetragen, nur den rechten Schuh anzuziehen, aber nicht den linken. Und so verbrachte sie dann den Tag. Wird auch von einer anderen Frau berichtet, sie war Patientin in einer Kurklinik, in einer Erholungsklinik. Und als eine Pflegerin versehentlich etwas Geld auf dem Tisch hat liegen lassen. Die Frau sah das Geld und hatte plötzlich diesen Eindruck, der Herr möchte, dass sie das Geld an sich nimmt, um die Wahrheit des Bibeltextes zu betonen, alles ist euer. Der Diebstahl wurde aufgedeckt und die Frau wurde aus der Klinik geworfen. Nun, es gibt diese Beispiele, wo uns klar sein sollte, nein, das ist nicht die Führung Gottes. Auch wenn die Personen es so fest behaupten. Das ist nicht die Weise, wie Gott leitet. Sie folgen nur ihren eigenen Begierden, sie folgen ihren eigenen Fantasien. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Christen, die hier besonders nüchtern sein wollen. Vielleicht auch aus so manchen schlechten Erfahrungen, aus einigen Gemeinden oder so. Und sie sagen, nein, Gott führt alleine durch die Bibel. Wir müssen die Bibel lesen und daraus die entsprechenden Ratschläge herausfiltern. Und das ist die einzige Weise, wie wir geleitet werden. Das ist die Weise, wie Gott seine Kinder leitet. Wir müssen die Bibel lesen und auf unser Leben anwenden. Die Bibel ist der Fahrplan für uns Christen. Nun, vieles daran ist richtig. Aber die Bibel berichtet uns in unserem heutigen Predigttext konkret davon, dass der Heilige Geist uns leitet. Wir sind uns bewusst, dass Gott uns Christen leitet, ja, dass er uns durch seinen Geist leitet. Aber kann es sein, dass wir vielleicht gar nicht genug auf seine Leitung achten? Dass wir vielleicht bestimmte Zeichen übersehen? Und sobald etwas schief läuft in unserem Leben, dann nagt diese Frage an uns, habe ich nicht auf die Führung Gottes geachtet? Habe ich irgendwie etwas übersehen, was der Geist Gottes mir sagen wollte? Habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, weil ich nicht richtig auf den Geist Gottes gehört habe? Für viele Christen ist das Thema Geistesleitung ein schwieriges, ein unsicheres Thema. Man will es nicht leugnen. Nein, wir glauben daran, dass Gott seine Kinder leitet. Aber man kann es auch nicht so richtig fassen. Es ist irgendwie geheimnisvoll, es ist irgendwie kompliziert, es ist irgendwie so ein Rätsel. Nun, unser heutiges Thema lautet die Leitung des Geistes. Und ich hatte es tatsächlich gar nicht geplant, aber es passt natürlich zum heutigen Pfingstsonntag. Die Leitung des Geistes. Und dazu betrachten wir den Vers aus Galater 5, Vers 18. Galater 5, Vers 18. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Erstens, warum der Geist leitet. Als erstes lesen wir, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet. Bedeutet dieses Wenn vielleicht, dass die Leitung des Geistes nur einigen wenigen Kindern Gottes zuteil wird. Also die meisten Gläubigen werden nicht durch den Geist geleitet, aber wenn ihr durch den Geist geleitet werdet, dann ist das eine besondere Belohnung für außerordentliche Glaubenstaten. Wenn du einen Firmenwagen vielleicht bekommst von dem Unternehmen, von dem Betrieb, dann bestimmt die Firma, welche Ausstattung du bekommst. Je nachdem, ja, in welcher Rangstufe, in welcher Lohnstufe du stehst oder sowas. Und ab einem gewissen Rang bekommst du dann vielleicht nicht nur ein schnelles Auto, sondern auch ein Auto mit Businessklasse, mit einem integrierten GPS- und Navigationssystem, mit Sprachsteuerung und keine Ahnung was. Und alles aktuelle Verkehrsbeachtung mit inklusive. Aber nein, das Wenn hier, wenn ihr vom Geist geleitet werdet, das bedeutet nicht, dass die Leitung des Geistes ein Privileg einiger weniger Christen ist, sondern es ist eine Notwendigkeit für alle Kinder Gottes. Im Römerbrief gibt es einen Vers, der dem unseren ganz ähnlich ist. Und hier schreibt Paulus in Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Die sind Söhne Gottes. Ja, die Leitung des Geistes ist ein Merkmal jedes Christen. Es gibt kein Kind Gottes, das gar nicht vom Geist geleitet wird. Doch warum ist das so? Warum muss der Geist jeden Christ leiten? Es liegt daran, dass die Leitung des Geistes kein Grund ist, uns stolz zu erheben, sondern ganz im Gegenteil. Der Geist muss uns Christen leiten, weil wir ohne diese Leitung völlig verloren wären. Wir würden nie am Ziel ankommen. Wir sind auf uns selbst gestellt, zu schwach und zu unverständlich, den Weg im Glauben zu gehen. Deswegen ist die Leitung des Geistes absolut notwendig, aufgrund unserer Schwachheit. Ohne die Leitung des Geistes kennen und verstehen wir den Weg gar nicht. Ohne die Leitung des Geistes sehen wir auch nicht richtig, wo wir lang gehen. Und ohne die Leitung des Geistes fehlt uns auch die Kraft, das Ziel zu erreichen. Wir würden irgendwann am Weg stecken bleiben. Und mehr noch, der Geist Gottes muss uns sogar die Bereitschaft schenken, den richtigen Weg gehen zu wollen und auch die notwendige Hilfe anzunehmen. Von Natur aus sind wir nämlich so stolz, zu stolz, unsere eigene Schwäche überhaupt anzuerkennen und auch um Hilfe anzunehmen. Wir denken, ach, ich reiß mich zusammen, ich pack das schon irgendwie. Ich muss nicht nach dem Weg fragen. Die Leitung des Geistes also ist eine Notwendigkeit im Leben eines Christen, wegen unserer sündigen Natur oder dem Fleisch, wie Paulus es oft nennt. Wegen unserem Fleisch, wegen unserer Sünde ist die Leitung des Geistes eine Notwendigkeit im Leben eines Christen und ein Merkmal jedes einzelnen Christen. Und darüber hinaus ist es nicht nur unsere Schwachheit, den Weg im Glauben zu gehen, sondern ohne den Geist Gottes werden wir von anderen Einflüssen geleitet. Es ist also nicht so sehr die Frage, ob wir geleitet werden, sondern wovon wir geleitet werden, von wem wir geleitet werden. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3 von Frauen, die von mancherlei Begierden geleitet oder getrieben werden. Der natürliche Führer des Sünders ist die sündige Begierde. In 1. Korinther 2 nennt er den Geist der Welt, der ohne Gott und gegen Gott ausgerichtet ist, der die Menschen führt. In 1. Timotheus 4 lesen wir auch von solchen, die erst aussahen, als würden sie glauben, als wären sie Christen, aber sie sind abgefallen, weil sie auf irreführende Geister und dämonische Lehren achteten. Sie werden geführt, nicht von dem Heiligen Geist, sondern von Geistern, die sie irreführen. In 1. Korinther 12 erklärt Paulus, dass die Korinther früher von Götzen geleitet wurden. Das bedeutet durch falsche Vorstellungen und betrügerische Hoffnungen. Wir wissen, dass es keine echten anderen Götter gibt, keine Götzen im eigentlichen Sinne, aber allein die Vorstellung davon und die Lehren davon, sie können die Herzen leiten. Schließlich lesen wir in Römer 8 auch von einem Geist der Knechtschaft. Das bedeutet, das, was den Menschen antreibt, ist der harte Ruf zur Pflicht und die Furcht zur Strafe. So wie ein Knecht, der weiß, ich muss das hier tun, sonst werde ich rausgeschmissen oder sonst werde ich bestraft. Darum ist es notwendig und entscheidend, dass die Kinder Gottes von seinem Geist geleitet werden. Wer nicht vom Geist Gottes geleitet wird, wird von seinen bösen Begierden und betrügerischen oder sklavischen Geistern geleitet. Zweitens, wozu uns der Geist leitet? Wenn jemand geleitet wird, dann hat die Leitung immer ein Ziel, sonst würden wir es nicht Leitung nennen. Niemand wird ziellos geführt, sondern in der Tatsache der Leitung ist bereits enthalten, dass es einen Ort gibt, wohin geführt werden soll. Wir müssen uns also nicht nur bewusst werden, warum es notwendig ist, dass wir geführt werden, sondern auch, wozu uns der Geist Gottes eigentlich leitet. Was ist das Ziel? Was ist der Zweck? Und hier liegt bei vielen Christen der Kern für viel Frust und Zweifel, für viel Unsicherheit und Missverständnisse. Denn das Ziel des Geistes ist es nicht, die Christen so zu leiten, dass sie keine Schwierigkeiten und keine Gefahren und keine Prüfungen und keine Leiden im Leben erfahren. Kennt ihr das Spiel, wo man so einen Ring über einen verdrehten Draht bewegen muss? Und jedes Mal, wenn der Ring den Draht berührt, dann macht es ein lautes Geräusch, so ja, und man muss dann versuchen, so ganz vorsichtig diesen Ring genau so über alle Kurven und so weiter von diesem Draht zu drehen, ohne dass der Ring den Draht berührt. Und nun denken wir vielleicht, der Geist leitet uns in den verschiedenen Herausforderungen und den verschiedenen verschlungenen Wegen unseres Lebens so, dass unser Leben ganz sanft und geräuschlos vorangeht. Und dass es niemals zu diesem komischen Geräusch kommt in unserem Leben. Doch wenn wir uns mal das Leben derer anschauen, von denen die Bibel uns berichtet, dass sie voll des Heiligen Geistes waren und die Leitung des Geistes besonders deutlich in ihrem Leben war, so hatte keiner von ihnen ein einfaches und unkompliziertes Leben. Keiner von ihnen ein Leben völlig ohne Leid und Herausforderungen und Nöten. Die Leitung des Geistes schützt uns nicht vor Misserfolg auf der Arbeit oder dass wir im Wettbewerb gegen andere unterliegen. Die Leitung des Geistes bewahrt uns nicht davor, dass wir uns anstrengen müssen oder Rückschläge erleben. Und sie nimmt uns nicht ab, schwierige Entscheidungen zu treffen. Die Leitung des Geistes nimmt es uns nicht ab, schwierige Entscheidungen zu treffen. J.R. Packer, er schreibt: Die Vorstellung eines Lebens, in dem die innere Stimme des Geistes alles entscheidet und lenkt, klingt zwar äußerst attraktiv, scheint dies doch das Wirken des Geistes zu vergrößern und eine innigere Gemeinschaft mit Gott zu versprechen. Aber in der Praxis führt dieses Streben nach übersteigerter Spiritualität nur zu heilloser Verwirrung bis hin zu Wahnvorstellungen. Das Ziel der Geistesleitung ist es nicht, dass wir ein paar Mal im Jahr sozusagen einen Gottes-Joker ziehen können. Und wir können irgendwie so die Allwissenheit Gottes anzapfen, um besonders wichtige Entscheidungen mit der Garantie auf Erfolg treffen zu können. Ja? Gott weiß genau, was geschehen wird und jetzt habe ich hier irgendwie pro Jahr 5 Joker und dann sage ich, okay, jetzt brauche ich Geistesleitung bei dieser Entscheidung. Sagt mir genau, was ich tun soll, damit es alles gut ausgeht. Paulus spricht hier in Galater 5 so deutlich wie in kaum einem anderen Vers in der Bibel über die Leitung des Geistes. Aber worum geht es hier im Kontext? Wir wissen, wir müssen einen Vers immer im Kontext auslegen. In den Versen zuvor spricht Paulus davon, dass wir im Geist wandeln und auf diese Weise werden wir nicht die Begierde des sündigen Fleisches völlig ausleben oder zu Ende bringen. Er sagt, die Begierde des Fleisches erfüllen. Der Geist streitet nämlich im Christen gegen diesen fleischlichen Sinn, gegen diese sündige Weise zu leben. Worum geht es also? Nicht um die Führung in besonderen Herausforderungen oder Entscheidungen des Lebens, sondern darum, nicht von der Sünde beherrscht zu werden, sondern mit Gott zu leben. Und in der Stelle aus Römer 8 die unserem Vers hier am ähnlichsten ist, geht es genauso darum. Lest mal in Römer 8, Abvers 12. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Es geht also darum, nicht von den inneren sündigen Lüsten geführt und beherrscht zu werden, sondern nach etwas Besserem zu streben. Nach dem, was gut und heilig ist, das, was Gott gefällt und ihm entspricht. An den beiden Stellen also, wo am deutlichsten und am ausdrücklichsten von der Leitung des Geistes im Leben der Christen gesprochen wird, geht es nicht darum, schwierige Entscheidungen im Alltag zu treffen, sondern ein Leben zu führen, das nicht von Sünde beherrscht wird, sondern nach dem wirklich Wichtigen sucht, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Diejenigen, die ständig davon reden, wie der Geist sie in allen Lebensentscheidungen leitet und führt, wisst ihr, sie zeigen damit eigentlich, wie wenig geistig sie gesinnt sind. Und das bedeutet, dass sie gerade nicht vom Geist geleitet werden, so wie die Bibel es beschreibt. Das Ziel ist nicht, Herr, führe mich in dieser Entscheidung. Herr, gib mir den richtigen Plan, damit ich Erfolg habe. Sondern das Ziel der Leitung des Geistes ist es, uns dahin zu bringen, zu rufen, Psalm 5, Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Psalm 86, lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Psalm 143, tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. Denn zu dir erhebe ich meine Seele. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leite mich. Der Geist leitet uns auf den Weg der Gerechtigkeit, damit wir mit Gott leben und auf seinem Weg gehen, der in die Ewigkeit führt. Die Leitung des Geistes versichert die Kinder Gottes, dass wir auf dem richtigen Weg sind und auf dem rechten Weg bleiben und das Ziel erreichen werden. Das ist das Ziel. Das ist der Zweck. Er führt uns zu einem Leben mit Gott und er führt uns ans Ziel. Drittens, wie der Geist leitet. Also wir haben darüber nachgedacht, warum und wozu der Geist die Gläubigen leitet. Nun wollen wir bedenken, wie der Geist denn die Christen leitet. Denn auch hier gibt es natürlich viele Missverständnisse. Der Heilige Geist leitet die Christen nicht nur in besonders schwierigen Momenten, sondern kontinuierlich. Kontinuierlich. Jeden Tag. Aber nicht so wie so ein inneres Navigationssystem, das irgendwie mit einer geheimnisvollen Stimme in uns ruft, nächste Ausfahrt, rechts abbiegen, dann 3 Kilometer der Fahrbahn folgen oder so, wo wir dann irgendwie wissen, ah ja, jetzt müssen wir das tun und das, jetzt müssen wir das tun und ich höre irgendwie so diese Stimme. Sondern der Heilige Geist streitet gegen die fleischliche, sündige Begierde, die noch in uns wirkt. Doch obwohl sie noch in uns wohnt, sorgt der Geist dafür, dass sie nicht mehr in uns thront. Das Fleisch hat nicht mehr den Thron, die Herrschaft. Der Geist bricht die Herrschaft der sündigen Begierde und beeinflusst nun unseren Verstand, unser Herz und unseren Willen. In Epheser 4 erklärt Paulus, dass wir Christen durch Jesus, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt haben, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet und dagegen erneuert werden in dem Geist unserer Gesinnung. Das, was Paulus hier einen neuen Menschen nennt, Es ist nämlich ein neuer Mensch, den der Geist in uns formt, der nach der Gerechtigkeit und Heiligkeit ausgerichtet ist. Der Geist erneuert also die ganze Gesinnung, den Verstand, das Herz, den Willen, macht uns zu einem neuen Menschen, der nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde ist, in diesem gefallenen Stand, sondern der wieder ausgerichtet ist, nach dem, wie Gott einmal ursprünglich den Menschen gedacht und geschaffen hat, in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Nun, es ist ganz wichtig zu unterscheiden. Der Geist Gottes tut das. Es ist nicht unser menschlicher Geist, der sich selbst mit Willenskraft und Disziplin die falschen inneren Triebe überwindet. Es ist keine Selbstverbesserung, wie so ein Gefangener, der wegen guter Führung früher entlassen wird aus seiner Strafe. Nein, es ist die Führung durch den übernatürlichen Einfluss von Gott, dem Heiligen Geist, in uns. Nicht eine gute Führung von uns selbst. Und er führt auch nicht bloß dadurch, dass er den Weg beschreibt, wie so eine, wenn du wandern gehst und du findest so am Anfang des Weges so eine Tafel, wo einmal der Weg aufgezeichnet ist und den versuchst du dir einzuprägen und gehst dann den Weg entlang und suchst vielleicht noch so ein paar Hinweisen, ein paar Punkten auf den Bäumen oder sowas. Nein, er selbst geht mit uns, lebt in uns und schenkt eine lebendige und wirksame Kraft in uns. Aber vom Geist geleitet zu werden, bedeutet auf der anderen Seite auch nicht, dass wir völlig passiv sind und vom Geist Gottes irgendwie den ganzen Weg des Lebens getragen oder gezogen werden. So als könnten wir quasi gar nichts dagegen machen, sondern er nimmt uns einfach Huckepack und auf geht's. Gottes Geist leitet die Christen nicht gegen ihren Willen und nicht ohne ihre Aktivität. Und dennoch leitet der Geist Gottes jeden Christen in völliger Kontrolle und mit einem vollkommen sicheren Ausgang. Er zerrt uns nicht in grausamer oder gezwungener Macht, aber er sorgt dafür, dass wir ganz sicher vorankommen und auch ankommen. Und stellt euch vor, eine Familie geht spazieren. Die jüngsten Kinder sind noch klein und nach einer Weile beginnt, was bei jedem Familienspaziergang irgendwann kommt, es beginnt das Klagen. Wie lange noch? Meine Füße tun weh. Ich kann nicht mehr. Papa, der Weg ist mir zu langweilig. Ich will woanders hingehen. Papa, du musst mich tragen. Ich will nicht mehr laufen. Der Papa sagt, nein. Du sollst gehen. Ich werde euch nicht alle tragen. Was muss geschehen, damit die ganze Familie zu Hause ankommt? Das bedeutet, die Eltern müssen die Kinder ermutigen, gut zureden, sie vielleicht an die Hand nehmen. Und dann biegt ein Kind auf einen anderen Weg. Da war irgendwas Interessantes im Gebüsch. Was machen die Eltern? Ach, wir gehen einfach weiter. Da muss der Zweijährige halt seine Lektion lernen. Nein, sie warten, vielleicht bis das Kind zurückkommt. Sie rufen es zurück oder sie versperren ihm den Weg, sodass er nicht weiter kann und wieder zurückgeht auf den richtigen Weg. Aber Eltern werden nicht zulassen, dass ein Kind einen falschen Weg weiterfolgt und verloren geht. Sie werden auch kein Kind einfach zurücklassen, das trotzig ist und nicht mehr laufen will. Und sagen, ach ja, gut, dann gehen wir weiter, du bleibst hier, mal gucken, ob irgendwann ein Nachbar vorbeikommt und dich mitnimmt. Nein, sie werden das Kind so antreiben, so motivieren, bis alle zu Hause sind. Die Kinder werden sich nicht verirren und sie werden nicht zurückgelassen, sondern sicher zu Hause ankommen. Warum? Weil die Eltern sie leiten. Auch wenn sie nicht getragen werden, sorgen die Eltern dafür, dass sie nach Hause kommen. Und so ist es mit der Leitung des Geistes. Er hält uns auf den Weg und er lässt uns sicher ans Ziel gelangen. Aber wir spüren die Mühen und wir spüren die Unebenheiten des Weges, wo es plötzlich steil bergauf geht, oder wo so mancher Weg ein bisschen rutschig ist. Unsere Beine werden müde, unsere Herzen werden schwach, unser Mut verzagt. Uns geht die Puste aus und wir erschrecken vor den Hindernissen. Doch der Geist stärkt den Glauben, sodass unsere Kraft belebt wird. Und er gibt uns Hoffnung, der uns neuen Mut einflößt. Der Geist Gottes leitet jedes Kind auf den Weg, den es gehen soll und sorgt dafür, dass es sicher ankommt. Darum kann Paulus in Philipper 2 schreiben, dass wir unser Heil mit Furcht und Zittern wirken sollen. Ja, da ist Anstrengung mit dahinter. Da ist Leid und Not und so manche Müdigkeit und vielleicht so mancher Zweifel. Aber dann erklärt er, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Ja, der Geist leitet uns innerlich und zwar durch Überzeugung und Ermutigung. Wir werden übernatürlich geführt, indem der Geist uns innerlich ausrichtet, stärkt und befähigt und überzeugt, den Weg zu gehen, den der Herr uns anweist. Und das nicht wie so ein Herzschrittmacher, der nur dann einspringt, wenn das Herz gerade zu schwach schlägt oder aussetzt, sondern er gibt uns beständig, ununterbrochen die richtigen Impulse, um uns in Bewegung zu setzen. Der Geist leitet die Kinder Gottes jeden Tag, jeden Augenblick. Und diese Leitung findet in dreifacher Form statt. Zum einen wirkt der Geist an unserem Verstand. Die Bibel nennt ihn darum den Geist der Wahrheit, weil er hineinführt in die Offenbarung Gottes, in die Wahrheit, die Gott uns Menschen aufgezeigt hat. Er schenkt uns eine tiefere Erkenntnis der Wahrheit Gottes, ein Verständnis über die Person und das Werk Christi, was es bedeutet, dass Gott in Jesus für uns Mensch wurde, um am Kreuz unsere Schuld auf sich zu nehmen und für unsere Sünde zu bezahlen. Johannes nennt es in seinem ersten Brief die Salbung von dem Heiligen. Und durch diese Leitung des Geistes erkennen wir, wer Christus ist. Und wir lernen, ihn zu unterscheiden von falschen Christusen, von falschen Lehren. Der Heilige Geist gibt uns eine Erkenntnis über das Reich Gottes, wie es gestaltet ist, wie es zu verstehen ist in dieser Zeit, aber auch die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die uns erwartet, wenn das Reich Gottes vollkommen vollendet ist. Außerdem lehrt er uns über Sünde und Gerechtigkeit und wie das ganze Leben einzuordnen ist. Er lehrt uns, das Wort Gottes zu verstehen und bringt uns eine ganz neue Weltsicht, unser Leben zu sehen. In 1. Korinther 2, Vers 12 schreibt der Apostel, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Warum? Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Der Geist Gottes, er leitet uns, dass wir überhaupt verstehen, was unser Leben bedeutet, was der Herr für uns getan hat, was es bedeutet für unsere Hoffnung, für unser Ziel, für unseren Lebenssinn, worauf wir zugehen sollen, was gut ist und was böse ist. Der Geist leitet uns, indem er unseren Verstand erleuchtet und uns die wesentlichen geistlichen Wahrheiten erkennen lässt von Christus und seinem Reich. Er prägt unser Denken, unsere Einschätzung, unsere Beurteilung, die eben nicht nach dem Geist dieser Welt ist, sondern eine geistliche Beurteilung. Ich erkenne, was wirklich wertvoll ist, was wahr ist. Aber der Geist wirkt auch an unseren Herzen. Die Bibel nennt ihn den Geist Gottes und den Geist Christi, weil er uns in Liebe zu Gott verbindet und in uns das formt, was Gott liebt und was seinem Charakter entspricht. In Römer 5 heißt es, dass die Liebe Gottes durch den Geist in unseren Herzen ausgegossen wurde. Darum ist er unser Beistand oder unser Tröster, denn er ermutigt unsere Herzen, dass wir wissen, Wir sind wegen der Gnade Christi und durch die Liebe Gottes mit Gott verbunden. Gott hat uns lieb. Er hat uns gerettet in Christus. Und das hat nicht nur etwas mit unserem Verstand zu tun, sondern das füllt unser Herz. Und gleichzeitig kann Paulus sagen, dass die Liebe Christi ihn dazu drängt, auch anderen von Christus zu erzählen. Weil diese Liebe, die er erfahren hat, sie verändert sein Herz, sodass er selber eine Liebe hat zu dem Nächsten. Den Philippern bestätigt er, dass er sie mit der herzlichen Liebe Jesu sich nach ihnen sehnt. Die Liebe, die Jesus zu euch hat, mit dieser Liebe sehne ich mich auch nach euch. Warum? Weil der Geist die Liebe Christi in unseren Herzen formt. Der Geist weckt also in unseren Herzen eine Liebe zu Gott, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Dass wir dankbar sind für all das, was er für uns getan hat. Dass wir uns an dem erfreuen, wer er ist und was er tut. Und es formt unser Herz, dass wir lernen, das zu lieben, was er liebt. Daran gefallen zu haben, woran er gefallen hat. Nicht nur irgendwie im Verstand zu wissen, ach ja, das gefällt Gott und das nicht. Ich muss eigentlich das tun, auch wenn ich es vielleicht nicht will. Nee, wir lernen, das zu schmecken, was wirklich gut ist. Wir lernen, das zu lieben, was Gott liebt. Er prägt unsere Empfindungen, unsere Prioritäten, das, worüber wir uns freuen können, das, worüber wir dankbar sind. Und außerdem leitet der Geist auch unseren Willen, das, wonach wir begehren, was wir ersehnen, was wir uns wünschen. Darum wird der Geist auch Heiliger Geist genannt. Natürlich, weil er selbst heilig ist, aber auch der Geist, der uns heiligt und unseren Willen und unseren Geschmack, unseren Wunsch dem von Gott anpasst. Nicht nur eine äußere Konformität, sondern er reinigt das, wonach wir verlangen. Er schenkt das Wollen und Vollbringen. Er überführt uns von der Boshaftigkeit der Sünde und überzeugt uns von dem Guten der Gerechtigkeit. Dass wir nicht nur wissen, was wir tun sollen, sondern dass wir es lieben und auch wollen. Ja, tatsächlich, wenn jemand gläubig wird, geschieht das niemals gegen den Willen. Nun, von Natur aus können wir Gott nicht wollen. Da ist keiner, der ihn sucht, haben wir gelesen. Nicht einer. Mit der Bekehrung und dem Empfang des Heiligen Geistes verändert Gott unser Willen. Er befreit unseren Willen, dass wir das Gute wollen können, was wir vorher durch die Herrschaft der Sünde nicht konnten. So leitet der Geist die Christen, indem er unsere ganze Gesinnung verändert. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ich dachte irgendwie, die Leitung des Geistes wäre etwas spektakulärer, etwas außergewöhnlicher. Ich habe mir das irgendwie dramatischer vorgestellt. Eine Stimme, die erklingt oder eine Vision, die vor Augen steht. Ist das nicht, wie der Geist leitet? Nun, die Leitung des Geistes ist nicht Prophetie. Und tatsächlich bin ich der Überzeugung, dass viel Verwirrung daraus resultiert, dass gutmeinende Christen die innere Leitung des Geistes Prophetie nennen oder in den Gefühlsregungen mit prophetischer Autorität und Pflicht ihre eigenen Gefühlsregungen mit der prophetischen Autorität und Pflicht zum Gehorsam versehen. Sie nennen das, was der Geist vielleicht innerlich wirkt, Prophetie und setzen es damit in eine ganz andere Kategorie. Doch Freunde, lass mich das noch sagen. Die innere Leitung des Geistes ist viel spektakulärer, viel kräftiger und außergewöhnlicher als Prophetie es ist. Es ist etwas absolut Atemberaubendes und Großartiges, was der Geist im Leben eines jeden Christen wirkt. Indem er eben nicht nur eine äußerliche Botschaft vermittelt, sondern in uns alles erneuert und verändert. Um die Botschaft der Bibel, die prophetisch eingegeben wurde, zu verstehen, diese Wahrheit zu lieben und den Willen zu haben, diesem Weg zu folgen. Freunde, das ist größer, spektakulärer, außergewöhnlicher als die Prophetie selbst. Und das ist das Werk des Geistes. Und die Bibel nennt es eine neue Schöpfung, eine neue Geburt, ein neuer Mensch. Lasst uns das niemals kleinreden oder geringschätzen. Und viertens, was die Leitung bedeutet. Hier will ich nur ganz kurz noch auf etwas, auf den letzten Teil dieses Verses eingehen. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Was hat die Leitung des Geistes damit zu tun, dass die Christen nicht mehr unter dem Gesetz sind? Nun, es bedeutet, die Leitung des Geistes ist ein Zeichen des neuen Bundes. Jeremia, er prophezeit in Jeremia 31, dass ein Kennzeichen des neuen Bundes sein wird, dass das Gesetz nicht nur äußerlich ist, sondern in unserem Herzen geschrieben. Und jeder Teilhaber des neuen Bundes nicht mehr einem anderen sagen muss, ach, erkenne den Herrn, sondern sie werden alle von Gott gelehrt sein. Sie werden alle den Herrn kennen. Es ist ein Zeichen des neuen Bundes, dass alle, die zu diesem Bund gehören, zu diesem Gnadenbund, den Heiligen Geist haben, der innerlich in uns wirkt, der das Gesetz auf unsere Herzen schreibt. Das bedeutet, dass wir nicht nur wissen, was Gott will, sondern dass wir es wirklich verstehen, es lieben und es tun wollen. Gott wird den Gläubigen einen Sinn und einen Wandel geben, schreibt Jeremia noch später, und ihnen Gutes tun und sich nie von ihnen abwenden und auch den Gläubigen eine Gesinnung in ihr Herz geben, dass sie nicht mehr von Gott abweichen. Wie ist das möglich? Die Leitung des Geistes. Kennzeichen des neuen Bundes ist, dass alle Teilhaber des neuen Bundes vom Geist geleitet werden. Und das bedeutet eine innere Veränderung und eine absolute Sicherheit. Gott wird sich nicht von ihnen abwenden und sie werden niemals völlig von Gott abweichen. Anders als im Sinai-Bund, anders als in den alttestamentlichen Bündnissen, die gebrochen wurden. Die Tatsache, dass die Heidenchristen aus Galatien den Geist empfangen haben, der sie innerlich leitet, zeigt, dass sie Teil des neuen Bundes sind und nicht unter dem Bund Sinai treten müssen. Es bedeutet, die Christen werden nicht durch ein äußerliches Gesetz getrieben, das sie zur Tat aufruft, indem es mit der Strafe droht oder man durch den eigenen Gehorsam das Leben oder den Segen Gottes sichern kann. Und das war diese Verlockung oder das war diese falsche Lehre, die den Galatern gegeben wurde. Ihr müsst euch an das Gesetz Sinai halten, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst all die Feiertage halten und so weiter und so fort, all die Zeremonien, damit ihr bei Gott ankommt, damit ihr Segen Gottes habt, damit Gott euch annimmt. In unserem Bekenntnis heißt es, dass Gläubige nicht unter dem Gesetz als einen Bund der Werke sich befinden, um dadurch gerechtfertigt oder verdammt zu werden. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Das Gesetz bestimmt nicht, ob wir bei Gott angenommen werden oder nicht. Sondern wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, bedeutet das das Werk Christi, dass er das Gesetz erfüllt hat, dass er uns schon gerechtfertigt hat. Es ist angewandt auf unser Leben. Wir sind angenommen. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben den Segen Gottes. Der Heilige Geist ist der Garant dafür. Tatsache, dass der Geist uns leitet, beweist, dass wir Kinder sind, gerechtfertigt, durch Christus angenommen vom Vater und nun bewahrt bis in alle Ewigkeit durch den Geist, der uns leitet. Diese verändernde und bewahrende Kraft hat das Gesetz nie gehabt. Und das war auch mit ein Grund, warum das anschaulich werden sollte im Alten Bund, im Alten Testament. Dass es nicht ausreicht, zu wissen, was Gott will, ohne eine innere Veränderung. Aber im neuen Bund wird nun völlig klar, hier hat Christus als unser Stellvertreter für uns die Schuld bezahlt und sein Geist wirkt nun in uns und wendet all diese Segen, all die Gnadengaben an. Paulus warnt davor, eine falsche Hoffnung auf das Gesetz zu haben. Denn gerade der Heilige Geist ist das Kennzeichen dafür, wir sind Teilhabe des neuen Bundes. Nun gab es auch zur Zeit des Alten Testaments natürlich wahre Gläubige, die auch den Heiligen Geist hatten und somit geistig geprägt wurden, auch innerlich verändert wurden. Doch sie waren größtenteils eben auch unter einem äußeren Gesetz mit dem Volk Israel und warteten auf die völlige Entfaltung des neuen Bundes. Und nicht alle, die unter dem alten Bund waren, hatten den Heiligen Geist, sondern einige, die waren unter dem alten Bund und hatten trotzdem diesen Glauben an Christus und hatten den Heiligen Geist, aber nicht als Gabe des alten Bundes, sondern als ein Vorausschauen schon auf den neuen Bund. Aber jetzt, wo der neue Bund gekommen ist in Christus, wo er das völlig entfaltet hat, ist jeder, der zur Gemeinde Jesu Christi gehört, der zum Glauben wiedergeboren wurde, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Und das ist ein Beleg, der neue Bund ist da. Der alte Bund hat seine Pflicht erfüllt. Jesus ist der neue Bund Realität geworden und der Heilige Geist wendet in noch größerer Kraft und Gewissheit und Gnade die Heilstaten Christi im Leben der Gläubigen an. Als Christen, die vom Geist geleitet werden, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Aber das werden wir an anderer Stelle noch deutlicher behandeln. Als Christen sind wir darum nicht ohne Gesetz. Das bedeutet nicht, wir werden vom Geist geleitet. Wir brauchen das Gesetz nicht mehr. Wir brauchen die Bibel nicht mehr. Wir brauchen das Wort Gottes nicht mehr. Ach, den Buchstaben brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt ja den Geist. So gab es auch schon vor Jahrhunderten Schwärmer. Und bis heute. Das Gesetz, wie wir sie in den 10 Geboten zusammengefasst finden, ist auch heute für die Christen im Neuen Bund von Nutzen. Zwar nicht als Ankläger, der mit Strafe droht und uns dem Gericht übergibt, wenn wir etwas falsch machen, wie so ein Bund der Werke. Nein, Christus hat unsere Schuld getragen, aber das Gesetz dient uns als Lebensregel, als Maßstab dafür, was Gott gefällt. Ja, der Heilige Geist gebraucht es in uns, um uns von dem Guten zu überzeugen und von dem Bösen zu überführen. Der Heilige Geist, der auch die ganze Schrift eingegeben hat, er gebraucht die Bibel und auch das Gesetz, um unseren Verstand zu erleuchten, um unser Herz zu verändern, das zu lieben, was auch im Gesetz als Substanz, als Kern enthalten ist, Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst und unseren Willen dahin zu formen, das zu wollen, wohin und das Gesetz ausgerichtet ist. Nun, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, dass das Gesetz uns verdammt oder beherrscht. Aber der Geist, er bringt das Gesetz in unsere Herzen und treibt das, worauf das Gesetz hinzielt, er treibt das mit einer ganz anderen inneren Kraft in uns voran, indem er unseren Verstand, unser Herz und unseren Willen formt und verändert. Darum ein paar kurze Anwendungen. Zum einen, findet Zuversicht in der Leitung des Geistes. So viele Christen, sie sind verunsichert, wenn es darum geht, die Leitung des Geistes zu erfahren. Man denkt, ja, ich müsste vielleicht irgendwie noch viel mehr beten und in der Stille versuchen zu hören, ob der Geist mich irgendwie in eine Richtung drängt oder jene. Und wir denken, ja, ich werde wahrscheinlich gar nicht so wirklich vom Geist geleitet. Ich habe zu wenig Zeit dafür. Ich mache zu wenig Andacht. Ich lese zu wenig die Bibel. Ich verbringe zu wenig Zeit im Gebet. Und wir haben diese Vorstellung davon, wie denn die Leitung des Geistes aussehen muss. Dass ich dann vielleicht irgendwelche Eindrücke, irgendwelche Visionen, irgendwelche besonderen Gefühle, irgendwie sonst was in Freude ausbreche. Und dann werden wir eher entmutigt. Und denken, vielleicht werde ich ja gar nicht so richtig vom Geist geleitet. Aber die Leitung des Geistes, sie soll uns nicht in Verzweiflung treiben, in dieser ständigen Sorge, vielleicht habe ich irgendwie die Führung Gottes verpasst, sondern es ist die Quelle unserer Zuversicht und der Grund unserer Hoffnung. Weil wir Kinder Gottes sind, werden wir vom Geist geleitet und er wird dafür sorgen, dass wir sicher ankommen. Der Geist ist beständig wirksam in uns. Er leitet unseren Verstand, unser Herz, unseren Willen. Und deswegen können wir getrost sein. Nun, wir machen so manche Fehler. Und der Geist überführt uns. Wir gehen vielleicht auf so manchen falschen Weg. Und der Geist ruft uns zurück. Aber der Geist leitet. Er leitet beständig. Gottes Geist ist größer und mächtiger als unsere Sünde und unsere natürliche Begierde. Er kämpft gegen sie an, sodass die Sünde niemals mehr die Herrschaft haben darf. Aber es gibt einen Konflikt und den erleben wir. Es gibt einen inneren Kampf und unter den leiden wir zuweilen. Doch das bedeutet, der Sieg ist gewiss, weil es der Heilige Geist ist, der in uns kämpft. Nicht wir selbst. Der Heilige Geist lässt uns nicht im Stich. Meine Kinder, sie singen manchmal ein Lied, da heißt es, nein, nein, nie, nie, So könnte man übersetzen, was Paulus meint. Weil der Geist uns leitet, werden wir niemals die Begierden des Fleisches vollenden. Niemals. Wir werden niemals abfallen. Wir werden niemals zurückbleiben. Wir werden niemals das Ziel verfehlen und verloren gehen. Die Leitung des Geistes ist nicht die Ursache des Heils. Der Geist bringt uns nicht in so einen vollkommenen Gehorsam, dass wir das Heil verdienen. Nein, die Ursache des Heils ist das Kreuz Christi. Dass Jesus für uns gestorben ist, als unser Stellvertreter. Aber die Anwendung und Bewahrung des Heils finden wir in der Leitung des Geistes. Dass er das von Christus nimmt und uns schenkt und in uns voranbringt. Denn die Heiligung gehört zum Plan der Erlösung dazu. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Es gehört zu der Bestimmung, wie Gott erwählt hat zur Rettung, dass sie geschieht in Heiligung des Geistes. Oder 1. Petrus 1, Vers 2. Nach Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. In Vers 5 sagt er, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Gott hat bestimmt, dass Christus für uns sterben soll und wir in ihm unser Heil haben. Und er hat bestimmt in dem gleichen Plan der Erlösung, dass jeder, der durch Christus Gnade empfängt und angenommen wird als Kind Gottes, den Heiligen Geist empfängt, der uns heiligt und wir so in der Kraft Gottes bewahrt werden im Glauben. Das ist die Leitung des Geistes und das ist unsere Zuversicht. Nicht, dass wir jeden Morgen aufwachen und genug Kraft haben zu glauben, damit wir das Anrecht an Christus behalten. Es ist die Leitung des Geistes, die uns unser Heil zusichert, das Christus bewirkt hat. Nein, nein, nie, nie, Gottes Erlösungsplan ist unsere Zuversicht und der Geist unser Garant. Wir werden bewahrt in ihm. Und dann vertraue auch deine täglichen Sorgen dem Herrn an. Aber siehe darin nicht den Zweck der Leitung des Geistes. Es geht nicht so sehr darum, oh ja, wir dürfen überhaupt nicht mehr an irgendwelche zeitlichen Dinge denken und sind irgendwie so völlig entrückt von dem Alltag. Nein, wir haben Verantwortung. Wir haben Sorgen. Es sind Dinge, die wir in diesem Leben uns begegnen, mit denen wir umgehen müssen. Petrus sagt, werft all eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Das heißt, wir dürfen mit all unseren Nöten, mit all den Zweifeln, mit all den Herausforderungen, ja auch mit den ganz alltäglichen Dingen vor den Herrn kommen. Wir dürfen all unsere Anliegen vor ihn bringen. Er ist besorgt um uns. Ja, er kümmert sich um uns. Aber die Leitung des Geistes, sie setzt die richtigen Prioritäten. Matthäus 6, Vers 31, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wisst ihr, worum es hier geht? Es geht hier darum, was ist eigentlich die Priorität? Was ist die Ausrichtung meines Lebens? Führt der Geist mich dahin, zu sagen, oh, das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit, die Gemeinschaft mit ihm, für ihn zu leben, oh, das ist mein oberster Wunsch. Und nicht reich zu werden und möglichst viele Kleidung zu haben, angesehen zu sein von den Menschen und einen vollen Bauch zu haben. Und wir dürfen es ihm alles anbefehlen. Und genau dazu brauchen wir die Leitung des Geistes, dass wir uns nicht verlieren, nur in diesen Sorgen des Lebens, sondern dass wir etwas haben, wo wir sagen, das ist noch wertvoller. Oh, das brauche ich sogar noch mehr als Essen und Kleidung. Aber ich weiß auch, Gott weiß, was ich brauche. Ich kann es ihm anbefehlen. Aber das, woran ich mich am meisten erfreue, ist die Gemeinschaft mit ihm. Und zuletzt, triff deine Entscheidungen nach dem geistlichen Prinzip der Weisheit. Nun, als Christen denken wir so oft in besonders schwierigen Situationen, ach, ich hätte gerne einfach so einen Brief vom Himmel, das sollst du tun. Diese Arbeit sollst du nehmen, dieses Auto sollst du kaufen, diese Frau sollst du heiraten, dahin sollst du ziehen, diese Gemeinde sollst du, dieser Gemeinde sollst du dich anschließen. Und wir müssten aber nicht mehr all diese schwierigen Entscheidungen treffen, sondern wüssten einfach, ja, das hat Gott entschieden, das mache ich jetzt und wenn es schief geht, dann ist es seine Schuld. Aber wir sind nicht befreit davon, schwierige Entscheidungen zu treffen. Und das Prinzip, das die Bibel uns nennt, ist nicht, warte irgendwie auf eine Stimme Gottes in deinem Leben, sondern das Prinzip, das die Bibel uns nennt, ist, gebrauche Weisheit. Gebrauche Weisheit. Aber wahre Weisheit beginnt in der Furcht Gottes. Das heißt, die innere Leitung des Geistes ist absolut wichtig für die Entscheidungsfindungen. Aber nicht in dem Sinne, ich versuche irgendwie still zu sein und zu hören, ob ich genau die Lösung finde. Sondern die innere Leitung des Geistes ist wichtig, damit ich die Bibel verstehe. Damit ich lerne, die Prinzipien der Schrift auf mein Leben anzuwenden und richtig zu verstehen. Und die Leitung des Geistes ist wichtig, damit ich lerne, mir selbst zu misstrauen, meine eigenen Begierden, meine eigenen Gefühle, meine eigenen Emotionen richtig zu beurteilen und nicht zu sagen, ja, das will ich und ich suche mir jetzt irgendwie einen passenden Bibelvers dazu aus, sondern zu gucken, okay, was gefällt wirklich Gott? Was ist das Beste für das Reich Gottes? Was würde dem Volk Gottes am meisten helfen? Was würde der Sache Christi dienen? Was ist nützlich? Was ist erbaulich? Was fördert den Glauben? Was steht im Einklang mit den göttlichen Prioritäten und nicht mit fleischlichen Lüsten? Also es geht sozusagen darum, wir sollen das Prinzip der Weisheit gebrauchen, um in unserem Leben Entscheidungen zu treffen, aber mit einer geistlichen Gesinnung. Nicht eine Weisheit, oh ja, wie habe ich den größten Erfolg oder wie vermeide ich vielleicht am meisten Unannehmlichkeiten, sondern eine geistliche Perspektive zu haben. Was ist wirklich wichtig? Was hat Priorität? Und wie kann ich mein eigenes Herz einschätzen? Weisheit auch zu sagen, wen kann ich um Rat fragen? Wer ist geistlich reif, um mich auch vielleicht auf manche Dinge, auf manche Konsequenzen, auf manche Situationen, auf manche Begleitumstände aufmerksam zu machen, die mir gar nicht in den Sinn kommen. Und so hat die innere Leitung des Geistes durchaus eine wichtige Rolle in der Entscheidungsfindung, auch was die praktischen Dinge angeht. Aber halt, indem es uns zur Weisheit befähigt und uns nicht die Entscheidungen abnimmt. Und ja, es gibt auch im Leben von Christen in konkreten Situationen manchmal eine Form, wie der Geist in uns, ja, uns drängt, uns vielleicht Gedanken aufs Herz legt, uns eine Liebe, eine Sorge, einen Kummer, eine Last aufgibt. Wir merken, oh, wo kommt das her? Wieso denke ich jetzt plötzlich an diese Person? Oder dass uns plötzlich bewusst wird, oh, obwohl ich es eigentlich vielleicht gar nicht so unbedingt wollte, aber ich denke, ich sollte diesen Weg gehen. Und irgendwie kann ich es nicht so richtig beschreiben, aber irgendwie scheint es, als würde der Geist mich zu etwas drängen. Nun, das ist keine Prophetie. Aber Gott kann uns manchmal auch in dieser Weise führen. Und wir müssen behutsam sein. Zu oft wird sowas dann einfach als das Reden Gottes erklärt. Aber Gott, er kann auch Christen gerade gebrauchen, um einander Gutes zu tun. Dass wir plötzlich merken, Mensch, ich habe schon so lange nicht mehr mit diesem Bruder oder dieser Schwester gesprochen. Und jetzt denke ich an sie und bete für sie. Und ich werde mal nachfragen. Und die Schwester sagt, oh, die schickt der Himmel. Ja, Gott wirkt so in seiner Vorsehung. Wir glauben daran, dass Gott alles wirkt in seiner Vorsehung. Und dazu gebraucht er auch die innere Leitung des Geistes. Aber das Ziel und der Zweck ist, uns auf dem Weg der Gerechtigkeit zu führen und in Gemeinschaft mit dem Herrn. So lasst uns Gott danken für seine Leitung und um Weisheit bitten, sie in rechter Weise zu nutzen und uns daran zu erfreuen, zur Ehre des Herrn. Amen.